Hallo und willkommen beim Podcast Krisenfest, dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspiriert und zu mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Thema Krise einladen möchte. Mein Name ist Rani Gindl und hier dreht sich alles darum, wie du in deine in dir wohnende Kraft findest und deine innere Heldin wächst, wie du Gelassenheit und Vertrauen in dein Leben bringen kannst. Dieser Podcast ist die Weiterentwicklung eines Projekts, das ich 2020-2021 gestartet habe. 31 Frauen habe ich interviewt und nach ihrem Krisenbewältigungsrezept und nach den Geschenken gefragt, nach Dingen, die sie aus Krisen gewonnen haben. Eine davon war Anna Koschinski. Im Interview geht es darum, warum es keinen Sinn hat, Angst zu haben, wie Selbstbewusstsein und vor allem die Besinnung auf unsere Handlungsfähigkeit echte Tools im Umgang mit schwierigen Situationen sein können. Ich wünsche dir viel Freude mit dem heutigen Interview. Hallo und herzlich willkommen zu Krisenfest, der Interviewreihe mit Frauen zum Thema Krise. Ich bin die Rani Gindl. Im Interview habe ich heute die Anna Koschinski. Die Anna läuft mir virtuell schon sehr, sehr lange über den Weg. Warum ich sie eingeladen habe, mit mir hier über das Thema Krisen zu sprechen, ist, dass es mich immer wieder fasziniert, wie positiv sie auch mit ihren Stolpersteinen umgeht. Sie das immer wieder kommuniziert und ich merke so, sie zieht sich zurück, kommt wieder. Also sie, meiner Meinung nach, achtet sie sehr gut auf sich und hat aber immer wieder natürlich kriselige Situationen. Und deswegen hat es mich so super interessiert, sie heute ins Interview zu holen. Danke, liebe Anna, dass du dich da zur Verfügung stellst, mit mir zu reden. Bitte stell dich doch kurz mal vor.
Ja, danke für die Einladung erstmal. Es ist immer spannend, wie Leute auf mich reagieren oder wie du jetzt beschreibst, wie ich auf dich wirke. Ja, wer bin ich? Also ich bin Anna Koschinski und ich bin Bloggerin und Texterin und ich bin Schreibcoach. Und tatsächlich, das ist so nur die eine Hälfte von meinem Leben. Die andere ist mein Sohn, der ist 6 Jahre alt und ich bin halt von Anfang an alleinerziehend. Das heißt, das ist immer so eine, ja, ich habe tatsächlich ein geteiltes Leben. Also ich habe halt meinen Sohn, da ist noch mein Studium, was so im Hintergrund noch arbeitet und ich habe meine Selbstständigkeit und versuche irgendwie das in den Griff zu bekommen. Meine Selbstständigkeit wird immer wichtiger tatsächlich für mich und der Fokus, den ich jetzt habe mittlerweile als Schreibcoach, als Blogcoach, ist halt Leute ins Schreiben zu bringen, entspannt und zielgerichtet, das ist mein Fokus. Also ich möchte, dass es den Leuten gut geht mit ihrem Blog. Ich möchte, dass sie mit Stolz schreiben, dass sie Freude dabei haben und dass sie eben nicht diese Nummer fahren mit ich muss jetzt 6-stellig in 3 Monaten oder so. Weil ich glaube, dass das der falsche Zugang ist und dass man dann auf Dauer ausbrennt und eben nicht mehr schreibt. Und ich möchte gerne so viele Geschichten wie möglich in der Welt haben.
Dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal in das Thema Krise ein. Was bedeutet denn das Wort Krise für dich oder was bedeutet Krise für dich?
Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so gut fassen. Ich vermute auch, dass es für jeden ein bisschen was anderes bedeutet. Ich würde sagen, es passiert irgendetwas Unerwartetes und es ist so gravierend, dass wir das nicht mehr gut handeln können mit dem, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Also irgendwie funktionieren die Strategien nicht mehr. Und ich glaube, in dieser Situation kommen wir in Stress oder in Angst oder in jedenfalls so eine Situation, wo wir nicht wirklich handlungsfähig sind. Da fällt es dann eben doppelt schwer, neue Strategien auszuprobieren oder zu erlernen oder wie auch immer oder sich umzuschauen nach Lösungen. Allein das bremst halt schon aus. Und dann bemerkt man das. Und ich glaube, das ist der blödeste Punkt an der Nummer. Also ich bin in einer Krise, ich bin irgendwie, es stoppt, das ist doof, ich habe das jetzt mitbekommen. Und sobald man das bemerkt, es wird der Handlungsspielraum noch mal kleiner, weil da ist so eine Ohnmacht, so eine, oh scheiße, ich komme nicht raus, irgendwas, ich kriege es nicht hin. Und ich würde behaupten, das ist der Punkt, wo jetzt viele, also ne, entweder man schafft es halt irgendwie dann, sich rauszuwursteln oder halt man muss erstmal so richtig tief rein ins Loch. Und ich glaube, einige Leute brechen dann wirklich auch klein oder groß zusammen, ob das jetzt ein Nervenzusammenbruch ist oder eine Krankheit oder was auch immer, je nachdem, wie schwer die Krise halt ist. Also ich glaube, es ist schon eine Bedrohung, je nachdem, wie man das halt für sich selber einschätzt. Aber zum Glück gehen sie ja vorbei.
Ja, Krise ist ein bisschen wie ein Projekt, habe ich jetzt schon langsam den Eindruck. So, man hat einen Anfang, den Ablauf und ein Ende. Also irgendwann mal ist es wieder zu Ende und dann hat sich aber alles verändert, also nach der Krise.
Es sei denn, man schlittert voll in die Katastrophe. Das ist ja auch möglich, ne? Also wenn die Krise, du kommst eben nicht mehr raus, dann hast du ja wirklich wie in den klassischen Literaturbeispielen, ne, wenn halt nichts mehr geht und dann endet das Ganze halt mit einem Drama. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen
Dann ist es auch irgendwann mal aus. Also es gibt dann trotzdem ein definiertes Ende, ja? Also okay, es ist irgendwie,
auch eine Katastrophe ist ein Teil nur der Krise. Ja, und Katastrophe ist, glaube ich, auch, also gibt es eine Definition für Katastrophe, natürlich, aber ich glaube, dass Krise genauso wie Katastrophe eine Sache der persönlichen Einschätzung ist. Weil für den einen kann eine Situation eine Katastrophe sein und für den anderen ist so, okay, dann geht's halt nicht so, dann machen wir es halt anders. Also es ist irgendwie, merke ich immer mehr auch in den Gesprächen, eine sehr persönliche und subjektive Sache, die Krise und der Umgang. Wir sind ja mitten in Corona. Jetzt gerade auch der Lockdown hart, glaube ich, heißt das, wieder begonnen. Hat dich Corona in eine Krise gestürzt?
Also du hast mir diese Frage ja vorher geschickt. Mhm. Und ich habe mir überlegt, was ich darauf sage, weil es ist eigentlich nicht. Eigentlich hat es mich nicht in eine Krise gestürzt, zumindest nicht finanziell. Es war auch nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, existenzbedrohend oder so etwas. Mhm. Überhaupt nicht. Wenn man das ganz genau sieht, dann kam dieses Virus für mich genau zum passenden Moment. Hört sich ein bisschen makaber an, aber ich hatte genau vorher, hatte ich mein Jahresprogramm verkauft. Ich hatte 3 richtig große, gute Aufträge. Es war alles gut. Ich hatte Arbeit für das ganze Jahr im Grunde und finanziell sichere Bank. Und dann kam halt die Meldung, okay, die Kitas schließen jetzt. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, Kita schließt, aber ich habe ja noch eine Mutter, ne, die hier um die Ecke wohnt. Und ich habe ja, es gibt ja einen Vater auch zu dem Kind, ne, und da kann er auch ab und zu sein. Ich habe meine freien Wochenenden, da muss ich halt ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen weniger Freizeit. So, ich kriege das schon irgendwie hin. So, und dann ging das mit der Berichterstattung los und die Situation war irgendwie so, niemand wusste genau, wie gefährlich ist das wirklich. Meine Mutter gehört zur Risikogruppe. Es war alles so ein bisschen wackelig sozusagen. Und dann hat meine Mutter halt gesagt, okay, ich traue mir das jetzt nicht mehr zu alles und ich fände es gut, wenn ich euch nicht mehr treffen müsste sozusagen. Ne? Sie ist freiwillig dann in Quarantäne gegangen. So, damit fiel dann für mich eine große Stütze in der Betreuung nochmal weg, also Kita weg, Oma weg. Und dann sagte sie auch, ne, dass sie nicht mehr einkaufen gehen möchte, weil da ja auch eine Ansteckungsgefahr, das haben wir dann auch noch für sie übernommen, weil sie, ne, sie wohnt halt hier um die Ecke. Man hilft ja natürlich, klar. Aber dann war es halt wieder, ne, weniger Betreuung, mehr Arbeit. Und dann dachte ich, okay, gut, dann musst du halt noch mehr in die freien Wochenenden, wenn das Kind dann halt beim Vater ist. Und dann musst du halt ein bisschen mehr abends. Und aber kriege ich hin, ist alles in Ordnung. Und dann meldete mein Sohn sich und sagte so, Mama, ich will jetzt nicht mehr zum Papa. Das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, oh scheiße. Jetzt hast du Verträge und es war viel. Es ging um wirklich viel Geld auch. Und ich hatte halt, naja, mir sind da ungefähr 40 Stunden pro Woche weggebrochen, also insgesamt an Betreuung. Ne? Die Wochenenden, die Abende vielleicht, die ich mal frei hatte, die Kita-Zeit. Ich arbeite nicht 40 Stunden die Woche, überhaupt nicht. Aber das, was halt weggefallen ist, war die Zeit. Und gleichzeitig habe ich halt weniger Zeit dann für mich gehabt. Ne? Also alles, was ich an Freizeit dann hatte, habe ich in meine Arbeit gesteckt. Und das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend, weil du dann nur noch Dinge tust, die du tun musst. Genau, das war so der Punkt, wo ich dann wirklich dachte, so, das wird jetzt fies und die Perspektive war schlecht, weil wir ja nicht wussten, wie lange das ist. Das war so, ich hing da und dachte, okay, ich bin jetzt 24 Stunden mit meinem Sohn zusammen. Ich muss zwischendurch noch meine Verträge halt erfüllen. Ich muss die Aufträge abarbeiten. Ich muss einkaufen. Ich muss meine Mutter unterstützen. Ich muss betreuen und Haushalt und dieses und das und das. Gleichzeitig habe ich halt keine Zeit mehr für mich, also gar keine. So. Und das, also ne, wenn du dann halt so an so eine Tagesstruktur denkst, 6 Uhr steht das Kind auf, ist ja Sommer, ne? Da, die werden halt wach, wenn es hell wird. So 20.30 Uhr geht das Kind schlafen. Da musst du dann aber schon auch sagen, das ist schon ein Vollzeitjob. Du hast also schon 12 Stunden gearbeitet, hast halt bespielt und gemacht und getröstet und der ist ja auch unsicher gewesen, ne? Und da muss man dann schon auch viel auffangen und viel richtig rücken und so. Und ne, wir haben versucht, viel rauszugehen, aber es ist einfach anstrengend. Und dann hast du 12 Stunden gearbeitet und setzt dich abends noch an den PC und sollst dann kreative Arbeiten machen.
Klingt schon ein bisschen nach Krise, gell? Klingt schon ziemlich nach der Definition, die du vorher gesagt hast. Und was mir so auffällt ist, und das fällt mir oft auf, ich spreche jetzt hauptsächlich mit Frauen, wäre interessant, auch mal einen Mann zu interviewen, da ist einfach schon sehr viel, ich muss. Also alle meine sozialen Verpflichtungen stehen da auf jeden Fall einmal zuerst und ich habe so das Gefühl, dass es schon von Frauen eventuell mehr abverlangt hat als eventuell von einem Mann. Ich meine, das ist jetzt schon wieder sehr gendermäßig, darf man gar nicht sagen, ja, alle gleich. Das klingt für mich schon eher nach einer sehr klassischen Erfüllung der Frauenrolle, die wir da so mit Corona verstärkt haben.
Weiß ich nicht. Ich glaube, bei uns hier ist es einfach diese spezielle Situation. Also ich bin einfach alleine mit meinem Sohn schon von Anfang an. Also wir kennen es beide nicht anders. Der ist halt ab und zu dann bei seinem Vater, aber wenn er halt sagt, er will da nicht mehr hin, dann ist der halt nicht mehr da. Also in dem Moment hatte ich halt wirklich im Grunde zwei Vollzeitjobs, also mein Business und die Betreuung meines Sohnes und natürlich dann auch noch alles, was ich so zu tun habe. Mein Haushalt ist mein Haushalt, da hier ist meiner, ne? Also ich habe keine Putzfrau oder sowas. Gleichzeitig ist es halt auch, wir sind das halt so gewohnt. Das heißt, ich habe keine Diskussion, die ich führen muss, von wegen, Schatz, bring mal den Müll runter oder so. Oder Schatz, kannst du mal den Abwasch machen? Ich habe gekocht oder sowas. Das habe ich einfach nicht. Sondern wir wissen hier sehr genau, wie die Rollenverteilung ist und wer was macht. Und es ist, ich glaube, nicht immer schlecht. Also dadurch, dass ich einfach, es gibt niemanden. Was dann aber halt blöd war, war, dass eben diese Aufgaben zusätzlich noch dazu kamen. Ne? Und einfach, dass ich für mich dann gemerkt habe, okay, ich schaffe einige Dinge nicht. Ich hatte halt mit einer anderen Situation gerechnet, als ich verkauft habe. Und das war dann anstrengend. Und ich habe halt auch gemerkt, dass in meinem Umfeld auch alle sehr angestrengt waren. Und ich glaube, dass diese Energie von meinen Kunden, von Nachbarn, von Verwandten und so weiter, dass das auch nochmal so auf einen übergeht und man sich dann ja im Grunde entweder sehr abschirmen muss oder man muss halt schauen, wie gehe ich jetzt damit um. Wenn von allen Seiten Unsicherheit kommt, dann macht das einfach was mit dir.
Wie bist du dann damit umgegangen? Weil du sagst, das war dann so und man denkt sich, was mache ich jetzt? Hast du es für dich lösen können?
Also ich habe tatsächlich einfach immer weitergemacht, weil ich das, also ich sehe das wirklich sehr pragmatisch. Also was willst du halt machen? Ich habe versucht dann den Vater so weit einzubinden, dass ich halt gesagt habe, okay, der will nicht zu dir. Kannst du dann hierher kommen? Das war für mich nicht schön. Aber die Situation hat es einfach gefordert, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt sage, nein, du kannst hier nicht herkommen, dann sehen die sich gar nicht mehr. Das ist A, für die beiden nicht gut. Für mich ist es aber auch nicht gut. Ich habe als guckt, wo sind irgendwelche wichtigen Termine, die vielleicht sogar lang gehen, ne, irgendwelche Online-Konferenzen oder wichtige Termine. Und dann ist er hierher gekommen. Ich habe gesagt, bitte geht viel raus, ne, das Wetter ist schön, um dann wenigstens diese Zeit zu haben. Ich habe also geguckt, welche Ressourcen habe ich und wie kriege ich die am besten eingesetzt.
Super. Krisen sind im Leben immer dabei, illusorisch zu sagen, wir leben und ohne Krisen. Aber es gibt so mehr oder weniger anstrengende Lebensphasen. Wenn du so zurückdenkst, welche Lebensphase war denn für dich so die anstrengendste? Und gleich die Zusatzfrage, was hat dir da geholfen, durchzugehen?
Also es gab schon einige ziemlich krasse Phasen in meinem Leben. Vielleicht muss ich auch mal irgendwann ein Buch schreiben, ich weiß es nicht. Ich glaube, die anstrengendste Phase war tatsächlich 2014. Das war das... Im Grunde das schönste und zugleich das schlimmste Jahr überhaupt in meinem Leben. Ich war schwanger und ich war noch im Studium damals, also richtig im Vollstudium, habe so ein bisschen gekellnert. Ich war halt damals schon alleine dann mit dieser Situation. Du erfährst das irgendwie hochschwanger und dann ist es also, okay, was mache ich jetzt? Was brauche ich jetzt? Was braucht das Kind? Welche Anträge habe ich? Welche Ämtergänge? Erstausstattung? Was musst du machen? Und so weiter. Und habe ja im Grunde das eben alles alleine gemacht. Gleichzeitig habe ich dann versucht, sehr viel zu arbeiten, weil ich wusste, okay, spätestens im Mutterschutz darf ich nicht mehr. Kellnern ist gerade so eine Nummer, ne, Nacht und am Wochenende wollen die nicht, dass man das macht. Genau, und dann kam dazu, meine Mutter hatte eine Krebsdiagnose, eine schwere OP Anfang des Jahres. Und ich bin halt das einzige Kind, das noch hier ist. Und deswegen hatte ich dann auch da die Verantwortung sozusagen oder zu unterstützen. Und sie brauchte hinterher auch Hilfe, ne, mit dem Haushalt und so weiter. Das war einfach... Ja, sie brauchte da Unterstützung und das habe ich eben dann auch noch gemacht. Genau, das war wieder anstrengend, weil ich halt alleine war. Also ich hatte diese Schwangerschaft und ich habe die Schwangerschaft, weißt du, wenn das in Filmen so erzählt wird, ne, dann sind Frauen schwanger und dann ist alles so schön und alles ist so rosa und sie erleben das und genießen das und sowas. Ich habe das nicht, also ich habe von dieser Schwangerschaft nicht viel mitbekommen. Auch meine Freunde und Bekannten sagen auch, du bist die unschwangerste Schwangere, die wir je gesehen haben. Also ich habe einfach weitergemacht. Das war dann nochmal krass, der kam im Juni dann zur Welt. Ich habe dann bemerkt, huch, ich habe ein Kind, das nicht schläft. Also so gar nicht. Er war ein sehr unzufriedenes Baby. Ein Baby, das sehr wenig Ruhe hatte. Er war immer sehr aktiv und es ist auch schön, ist auch toll. Aber gleichzeitig weißt du halt, okay, das ist jetzt mega anstrengend. Du bist alleine und du hast dieses Kind, das nicht schläft und du schläfst dann selber auch sehr viel weniger und alles, was du dir vorgenommen hast, wo du dann so denkst noch, ich könnte meine Abschlussarbeit schreiben, wenn das Kind dann schläft. Babys schlafen ja den ganzen Tag. Nee, das halt nicht. Genau, und das machst du dann halt so mit 4 Stunden im Schnitt pro Nacht, machst das halt auch nicht mehr lange. Ne? Das ist eine richtig krasse, anstrengende Situation. Und du hast jetzt gefragt, wie bist du da durchgegangen? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie... jetzt Corona auch oder wie alle Krisen. Mhm. Also A, das Wichtigste, glaube ich, ist, es gibt keine Alternative, als es zu schaffen. da kriegst du eine Situation vorgesetzt und dann machst du halt. Also so ist es bei mir. So, ich habe halt gewusst, okay, ich muss meiner Mutter helfen und ich habe jetzt die Aufgaben, um dieses Kind dann irgendwie anständig zur Welt zu bringen und auch später dann nach der Geburt. Ich habe halt so ein paar Dinge zu tun. Also machst es halt. Klar, was mir dann auch noch geholfen hat, ist wirklich mein Netzwerk. Ich hatte wirklich tolle Unterstützung von Freunden, von Nachbarn, von Bekannten, auch im weiteren Kreis. Ich habe Unterstützung bekommen in Form von Spenden sozusagen. Also die haben dann alle ihre alten Klamotten zusammengepackt und haben gesagt, hier, wir haben noch was und wir haben hier noch, und weil das Geld war einfach knapp. Und dann nach der Geburt hatte ich auch Unterstützung einfach in Form von Leuten, die da waren. Also die einfach gesagt haben, hey, komm, wir gehen mit dir eine Runde spazieren, dass du einfach mal einen Fuß loswerden kannst. Oder natürlich auch Freundinnen, die mich in der Betreuung unterstützt haben, dass man einfach mal in Ruhe, was weiß ich, in Ruhe eine Runde einkaufen gehen kann oder so. Also einfach mal raus, einfach mal auch was alleine machen, dann auch Ämtergänge, als ich dann mein Gewerbe angemeldet habe und sowas. Ich wollte mein Baby nicht mitnehmen, weil es hat halt nicht geschlafen. Und dann braucht man tatsächlich für jeden kleinen Kram eine Unterstützung, und die hatte ich. Und ich hatte eben auch die Nachbarn, die mir dann mal eine Kiste Wasser mitbringen oder ein Brot oder was weiß ich, damit ich nicht einfach immer wieder los musste. Und ich glaube, dass genau das halt mega wichtig ist, zu lernen, ich bin nicht alleine und ich kann um Hilfe bitten. Ich glaube, das ist super wichtig zu lernen. Ich kann um Hilfe bitten. Wird dann auch, also Menschen geben, wenn man sie bittet. Und es ist auch nicht so, dass man immer ein schlechtes Gewissen haben müsste, weil die dir helfen, sondern irgendwann kannst du es zurückgeben. Es ist in Ordnung so. Und es ist, also es ist nichts Schlimmes dabei, um Hilfe zu bitten. Ich glaube, es ist eine Stärke. Und das ist, glaube ich, das, was ich da noch am meisten gelernt habe. Auch jetzt wieder zu Corona-Zeiten.
Kann man sagen, geholfen hat dir einfach, dass du gesagt hast, ich bitte einfach um Hilfe und ich merke, es sind Leute da, die mir helfen, weil das braucht ja schon eine ungeheure Kraft, dieses plugged into the Steckdose, dass du da irgendwo deine Kraft, dass dir da die Kraft nicht ausgeht, wenn man also auch sagt, man hat einfach wenig Schlaf und einen anstrengenden und man denkt sich, man möchte es ja auch gut machen und wahrscheinlich auch eben da sein für das Kind. Ich habe ja nur einen Hund, aber so ähnlich halt, was mir so auffällt, ist dieses, du sagst es zwar so, da habe ich halt eine Aufgabe und da gehe ich halt durch, aber genau das ist schon etwas, dieses, na dann gehe ich halt durch, das ist eine Entscheidung, die oftmals nicht so einfach getroffen werden kann. Also wo die Leute nicht sagen, na dann, es gibt halt keine Alternative, weil die Alternative ist schon, dass ich sage, okay, ich schaff's einfach nicht.
Also was passiert dann? Also das meine ich ja. Es gibt eigentlich nämlich keine. Ich hätte jetzt sagen können, okay, ich schaffe es nicht. Aber wie denn? Also soll ich dann aufhören, mein Kind zu versorgen? Oder soll ich mein Studium hinschmeißen? Oder soll ich Selbstständigkeit, soll ich die auch wieder hinschmeißen? Gewerbe wieder abmelden? Sozialhilfe beantragen? Also für mich waren das alles keine Alternativen. Und deswegen ist es halt nur die Frage, okay, was muss ich jetzt gerade tun? Und wo sind die Ressourcen, die ich noch habe? Und wenn die im Netzwerk sind, dann sind die im Netzwerk. Und ja, wahrscheinlich liegt es auch an meiner Persönlichkeit. Wir haben jetzt gerade auch wieder das Thema Superkräfte bei mir auf dem Blog. Und ich halte mich für extrem willensstark. Also das ist einfach so eine Nummer, die steht bei mir. Also ich weiß, was ich kann und ich weiß, wer ich bin. Vielleicht ist es auch Sturheit, ich weiß es nicht. Oder beides. Und ich glaube, es ist eben auch so, ich bin kreativ und ich bin gut darin, Lösungen zu finden. So, und ich kann Prioritäten setzen, vor allem, wenn es um so dann doch irgendwie existenzielle Dinge geht. Also mir ist es wurscht, ob meine Bettwäsche auch 5 Wochen lange da auf meinem Bett ist. Ist mir, also weißt du, so Nummern, wo andere Leute eine Krise kriegen. Wie, du machst dein Bett morgens nicht? Ja, nee, mach ich nicht. Manchmal staubsauge ich auch 2 Wochen nicht. Also ist so, trotzdem, wir überleben das. Mhm. Es gibt halt Dinge, die wichtiger sind. Also ich glaube, dass ich halt gut bin, darin Lösungen zu finden. Ich glaube, da sind wir uns auch ein bisschen ähnlich. Ich sehe gute Dinge im Leben, in Situationen, in Menschen, in Texten. Ich sehe immer das Gute. Egal, was du mir vorsetzt, ich finde immer irgendetwas, das gut ist. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann ist der Rest irgendwie zu schaffen. Die Situation ist anstrengend, die Situation ist hart. Es ist mega, mega ätzend manchmal. Und es ist manchmal so, dass du ausrasten willst und dass du schreien willst und dass es wirklich, wirklich blöd ist, was gut ist.
Schreist du dann auch, wenn es so zum Schreien ist?
Ja.
Gönnst du dir das? Super. Sehr gut, das höre ich jetzt schon so oft und das finde ich so großartig, weil es so wichtig ist, das auch rauszulassen. Ich arbeite ja gern mit Affirmationen und jetzt im Moment gibt es so ein bisschen im Netz, merke ich, nach Affirmationen, wenn du dir die ganze Zeit was sagst, was nicht stimmt, dann tust du dir auch nichts Gutes. Ich sage mir ja auch nicht irgendwelche Unwahrheiten. Wenn man den Fokus auf das Gute richtet und sagt, ich weiß, das andere gibt's auch, aber ich will jetzt das einfach für mich nicht in den Fokus stellen, sondern ich will einfach schauen, was ist positiv dran und wo kann ich meine Kraft herholen, dann ist das sowas, wo ich mich pole. Wo ist denn meine Ausrichtung und wie kann nicht aus dem heraus wieder in die positive Handlungsfähigkeit auch hineinkommen. Wir sind schon mitten in der dritten Frage, eigentlich bin ich drauf gekommen, und zwar, da geht es um Ressourcen, so welche Ressourcen du hast, welche Fähigkeit, die dich so in diesen Phasen weiterbringt. Und was mich noch interessieren würde, ist, du sagst, das hat schon was mit deiner Persönlichkeit zu tun, dass du weißt, was du kannst. Wie hast du das gelernt? Was glaubst du, wo du das gelernt hast?
Keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Es gibt noch so verschiedene andere Dinge, die mir, glaube ich, auch helfen, die so dieses Paket vervollständigen. Ich halte mich für eine sehr mutige Person oder andersrum. Also ich habe keine Angst, tatsächlich gar nicht. Ich habe irgendwann habe ich aufgehört, Angst zu haben, weil es für mich keinen Sinn macht. Also ja, ich sehe das sehr rational tatsächlich. Mhm. Angst ist ja irgendwie so die Idee, es könnte irgendwie vielleicht eventuell was Schlimmes passieren. So, ob das jetzt Angst vor Krankheit ist oder Angst vor, was weiß ich, vor Armut oder vor Unfällen oder keine Ahnung. Mhm. Letzten Endes ist das ja auch wieder eine Frage von Fokus.
Ja.
So, also ich fokussiere mich, wenn ich Angst habe, auf das, was passieren könnte, eventuell auf das Schlechte. Und in meiner Welt heißt es dann, ich ziehe das an. Das ist wie wenn du einem Kind sagst, Achtung, Achtung, du fällst gleich vom Baum. Was passiert? Der fällt vom Baum. So. Ja. Also, ne? Und dann habe ich halt beschlossen, okay, das ist Unsinn. Das macht keinen Sinn. Es macht Sinn, genau hinzuschauen und aufzupassen, wenn was passiert, dann schnell zu reagieren. Das ist, glaube ich, auch was eben mit meiner Persönlichkeit zusammenhängt. Ich glaube daran, dass ich immer eine Lösung finde, egal in welcher Situation. Also ich glaube, dass die Krise, egal was es ist, ob das jetzt, ne, es können schlimme Dinge passieren, ich weiß das. Es sterben Menschen, also sind auch in meinem Leben schon Menschen gestorben. Es gibt Krankheiten, ich weiß das wohl, aber ich glaube, dass ich immer, immer, egal was passiert, eine Lösung finde. Und wenn du mit so einer Grundhaltung durchs Leben gehst, ich reagiere, ich bin gut, ich bin clever und ich bin kreativ, ich kann eine Lösung finden und ich bin handlungsfähig, ich bleibe immer handlungsfähig, dann sind Krisen eben wirklich nur Krisen. Und ich glaube, Krisen dürfen ja sein. Es darf mal scheiße sein und man darf das auch sagen, finde ich. Ja. Man darf nicht scheiße sagen, man darf auch fluchen und man darf auch mal laut sein oder schreien oder wie auch immer. Nur dann halt zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun und was mache ich jetzt am cleversten? Ich glaube, es hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Vielleicht auch haben mir auch meine zwei Brüder dadurch geholfen oder also ich habe zwei ältere Brüder, das ist schon, hat schon was mit Behauptung, glaube ich, zu tun. Ich habe auch zwei Eltern, also mein Vater ist leider früh verstorben, aber trotzdem zwei Eltern, die sehr klug waren oder sind immer noch, meine Mutter, die mir sehr viel zugetraut haben. Das heißt, ich habe Selbstbewusstsein und ich habe das gelernt. Und ich habe auch durch mein Leben oder durch das, was ich schon alles hinter mir habe, habe ich auch, glaube ich, viel gelernt. Es passiert nichts Schlimmes. Es geht immer irgendwann vorbei. Und ich glaube, das ist wichtig.
Es geht immer irgendwie weiter. Was waren die schönsten Geschenke, die du aus einer Krise bekommen hast?
Also ich denke, dass eben genau die Stärken, die Ressourcen, die ich besitze, auch Folgen von Krisen sind oder von überlebten Krisen sind. Das heißt, ich würde sagen, ich gewinne mit jeder Krise an Selbstbewusstsein, also wirklich an Bewusstsein, wer ich bin, was ich kann oder was wirklich wichtig ist. Ich würde sagen, es ist auch, man geht aus jeder Krise stärker heraus, als man reingegangen ist. Klassiker. Ich würde sagen, es gibt auch mehr Gelassenheit. Je häufiger ich immer wieder aufstehe, umso mehr weiß ich, okay, ich kriege es beim nächsten Mal auch wieder hin. Also ich gehe ziemlich gelassen eigentlich durch mein Leben. Ich würde auch sagen, das ist vielleicht auch so der gemeinsame Nenner von den beiden Krisen, über die ich jetzt ein bisschen erzählt habe, ich bin extrem gut alleine. Und es ist, glaube ich, eine Stärke. Also ich kann zwar um Hilfe bitten und ich habe dieses Netzwerk und es stärkt mich und es hilft mir und es ist auch einfach als mentale Stütze gut, selbst wenn gerade niemand da ist. Aber ich bin auch extrem gut alleine. Also ich kann mein Leben gut auf die Reihe kriegen und ich kann auch gleichzeitig noch andere Menschen unterstützen. Das ist, glaube ich, gut zu wissen, wenn man weiß, okay, das kann ich. Das kriege ich hin. Ich kriege es irgendwie hin, auch wenn gerade niemand da ist. Was vielleicht auch noch so eine Nummer ist, habe ich auch drüber nachgedacht, ich schätze mein Leben viel mehr und ich schätze mich selbst auch jedes Mal mehr. Eben weil ich es kann, weil ich gut bin. Also Wertschätzung, Dankbarkeit für das, was ich bin, was ich kann. Und ich habe auch dieses fantastische Kind. Ich glaube, das ist auch ein Geschenk.
Wir sind eh schon bei der letzten Frage angelangt. Wir wünschen uns ja grundsätzlich keine schwierigen Zeiten, aber sie kommen. Wenn du jetzt sagst, so Tipps, wie du mit Stress und Unsicherheit umgehst, was sind so deine Rezepte?
Ja, ich glaube, es ist die Essenz aus dem, was ich gesagt habe. Also ich habe grundsätzlich keine Angst. Ich glaube, das ist wichtig und das bleibt so. Und diese ganzen Was-wäre-wenn-Spielchen oder was passiert irgendwie morgen, übermorgen, das mache ich einfach alles nicht. Weil das, glaube ich, einfach Kraftverschwendung ist. Sich auf die eigenen Stärken besinnen und gucken, was habe ich schon alles geschafft. Das ist, glaube ich, super, super wichtig. Also einfach zu schauen, ich bin schon durch so viele anstrengende, krisige Situationen gegangen und ich bin da immer wieder oben rausgekommen und noch stärker als vorher. Und diesmal wird es auch so gehen. Also ich glaube, immer wenn Stress kommt, dann schaue ich, was brauche ich gerade und was habe ich? Also ne, was ist noch da an Handlungsoptionen einfach? Weil es ist immer irgendetwas da. Genau, einfach schauen, was muss ich jetzt gerade erledigen, um den nächsten Schritt zu machen. Kleine Schritte und weitermachen.
Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, kleine Schritte. Dass man nicht das Ganze sieht und jetzt schon die Lösung haben muss für jetzt zum Beispiel Dezember 2021. Weil das geht einfach nicht. Und ich glaube, was uns dieses Jahr gezeigt hat, ist, dass wir viel effektiver sind, wenn wir mit dem arbeiten, was jetzt im Moment da ist. Was Corona grundsätzlich gezeigt hat, ist, wie kreativ die Menschen sein können. Und was mir so auffällt jetzt im Moment, ist zwischen Lockdown 1, also so April, der erste Teil der Krise, März, April, und der zweite Teil jetzt hier, November, Dezember 2020. Die Anpassungsfähigkeit der Menschen ist unglaublich. Und wenn wir uns darauf besinnen, was wir können, das hast du eh so schön gesagt, dann können wir aus dem einfach wirklich viel Kraft und Positives schöpfen, dass wir sagen, okay, wenn wir das jetzt überlebt haben, dann so, was soll dann quasi noch kommen? Kleine Schritte. Das, was jetzt zu tun ist, Handlungsoptionen aktuell, und damit bin ich einfach immer in einer Potenz, also in einer Kraft. Da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich.
Und ich glaube, was auch hilft, ist tatsächlich das Thematisieren. Also eben nicht sagen, so ich rede da nicht drüber. Darüber reden, was gerade anstrengend ist, und darüber reden, aber dass es geht und dass es weitergeht, und darüber reden, dass wir nicht alleine sind. Also das Netz auch digital zu aktivieren und aktiv zu halten. Ich habe das gerade so im April und Mai, da habe ich auch einige Posts auf Facebook gemacht, wo ich halt darüber geschrieben habe, was ich alles nicht geschafft habe. Und ich glaube, das ist eine Stärke zu sagen, weißt du was, ich habe hier meine 20 Punkte To-Do-Liste heute, habe ich nicht geschafft, weil ich habe halt andere Dinge gemacht in der Zeit. Das aber zu sehen und zu sagen, ich habe eigentlich nur Prioritäten gesetzt. Ich hätte auch mein Kind vor den Fernseher setzen können, habe ich aber nicht. Und dann aber zu sehen, ich habe Prioritäten gesetzt und deswegen habe ich eben nicht so viel Wirtschaftliches geschafft. Und es ist aber okay für mich.
Ein schöner Schlusssatz zu sagen, okay, auch zu schauen, wenn man etwas nicht geschafft hat, was stattdessen den Raum gefüllt hat. Einfach zu sehen, dass man selbst das priorisiert hat. Also da auch wieder Handlungsfähigkeit als Stichwort. Liebe Anna, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und für eure Geduld. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir drüber zu sprechen, und danke dir auch für all deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast.
Ja, danke. Das heißt, die Folge hat dir so gut gefallen, dass du sie bis zur letzten Sekunde gehört hast. Wunderbar, das freut mich sehr. Tu mir doch den Gefallen, bewerte den Podcast, wo immer du ihn hörst, hinterlass mir ein Like oder deine Sternchen. Ich freue mich auch über deinen Kommentar. Vielleicht interessiert dich auch mein Buch, mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich, Sinn und Glück in schwierigen Zeiten finden. Du bekommst es überall bei Amazon, Norawa und Thalia, wenn du magst, auch bei mir. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag und sage Namaste.